Türö, hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode des Craftkörper Podcasts. Es ist ein Freudentag, nicht nur weil gestern mein Geburtstag war, sondern auch weil wir eben ein Jubiläum feiern. 50 Episoden, wir haben gerade darüber gesprochen, dass uns das wahrscheinlich, ich habe jetzt keine exakten Zahlen, wahrscheinlich in die Top 0,5% aller Podcasts katapultiert, weil es tatsächlich Aufzeichnungen dazu gibt, dass man bereits in den Top 1% aller Podcasts ist, wenn man zumindest 20 Episoden lang durchhält. Und wir haben mehr als das Doppelte geschafft, also wir sind over the top quasi.
Wir sind der Top-Podcast. Ist das Stichwort.
Ja, genau. Mhm. Der Top-Podcast. Ja. Over the Top ist das Stichwort. Ich wollte dementsprechend gleich mal Julia vorstellen. Du bist auch over the top. Hallo Julia.
Hallo und danke. Das freut mich sehr, diese Wertschätzung von meinem Ehemann im Podcast zu bekommen.
Es gibt wieder Pluspunkte. Kriege ich heute was gekocht am Abend?
Na.
Perfekt. Stefan, Stichwort Koch. Hallo, auch dich begrüße ich wieder im Podcast und ja, du hast das dementsprechende T-Shirt an mit Nutritionologist, bist du narrisch, das ist ein Wort.
Ja, es ist absichtlich falsch, also ist von der MNU ein T-Shirt mit so einem...
Das sehe ich jetzt...
A self-proclaimed Nutrition Expert.
Mhm. Ja.
Ja. Nutritionologist wäre das dann, ja, oder? Ja,
genau.
Cool. Schreibe mal jetzt ins Instagram-Profil.
Stimmt, ja. Jetzt wusste das T-Shirt nicht.
Ja, aber ich kann es mal ins Instagram-Profil schreiben, weil es
klingt
gut.
Ja, das kann sich jeder schreiben. Eben.
Ja. Das stimmt, ja, das geht. Das stimmt. Ja, und auch hallo an Kerstin. Hallo.
Hallo. zu sein.
Ja, du machst die Craftkörper. Ja, sehr schön. Du machst die Craftkörper-Runde komplett. Wir sind wieder im Craftkörper Roundtable Episode 3 dieses Mal. Wir beantworten die Fragen, die wir einerseits aus unseren Check-in-Fragebögen wirklich von unseren Klientinnen bekommen haben. Ihr seid aber herzlich dazu eingeladen, uns auch Fragen via Instagram und Co. zu schicken. Ich habe auch tatsächlich schon Fragen bekommen, ob es okay ist, wenn die Leute Fragen stellen. Bis jetzt hat aber noch keiner eine Frage gestellt, sondern nur die Frage, ob es okay wäre.
Ja, es ist ja schon eine Frage.
Sollen wir die erörtern jetzt?
Ein bisschen ausführlicher? Ja, also ja, bitte, stellt uns Fragen. Ja, wir haben uns wieder ein paar Fragen rausgepickt, die wir heute ausführlich besprechen wollen, ausführlich beantworten wollen. Nachdem Julia, wenn ich mich richtig erinnere, gestern zu kurz gekommen ist, schaue ich dich an.
Gestern? Beim letzten
Entschuldigung,
Mal.
Das letzte Mal.
Gestern bin ich auch zu kurz gekommen, weil es dein Geburtstag war. Also da ging es so viel um dich.
Aber du hattest eine wichtige Rolle, du durftest mich feiern.
Ja, nein, das war ja schön. Und beim letzten Mal bin ich, also ich habe keine Frage übernommen, also zu Wort gekommen bin ich trotzdem, also ich fühle mich nicht benachteiligt, aber ich würd heute jetzt mit einer Frage losstarten, wenn das okay ist. Mhm.
Alles klar, dann schmeiße ich die Frage in den Raum, die du dir, glaube ich, auch näher angesehen hast, nämlich, wie lässt man sich am besten nicht beeinflussen von anderen Leuten im Gym?
Mhm. Genau. Die Frage habe ich mir vorher schon angesehen, weil die ist sehr kurz, enthält aber relativ viel und relativ viel Kontext kann man natürlich auch hinein projizieren, der vielleicht da ist oder der vielleicht auch nicht da ist. Die Frage ist ja, inwiefern beeinflussen. Also Beeinflussung geht natürlich negativ und geht natürlich auch positiv. Also man kann sich ja auch beeinflussen lassen, also im Sinne von inspirieren lassen von anderen Leuten. Nur meistens ist das nicht der Grund, warum man so eine Frage stellt. Ja, also was ich jetzt in diese Frage hineinlese, ist, dass es durchaus eine negative Beeinflussung vielleicht ist, eine Unsicherheit auch ist, also eine Einschüchterung vielleicht da ist durch andere Leute im Gym, die irgendwie einen Übertrag aufs Training hat. Und was steckt meistens dahinter? Also aus meiner Erfahrung raus, aus meiner eigenen, nachdem ich eine Person war, die bis zum 27. Lebensjahr na, stimmt nicht ganz, ich war vorher schon in einem Gym drinnen, aber ein Gym nicht wirklich viel von innen gesehen hat, großen Teil meines Lebens, ist es natürlich einschüchternd und herausfordernd, in einen Kontext zu kommen, in dem man vorher nicht war. Ja. Und die Gedanken, die da begleitend da sind, normalerweise, also sind aus meiner Erfahrung raus und das, was ich jetzt auch von Klienten so mitbekomme, alle sehen mich an, alle anderen wissen, was sie tun, nur ich nicht. Und sie sehen mich an und bewerten mich dabei, was ich tue oder wie ich aussehe, ja, dabei. Also das ist so, was halt immer mitschwingt, ist die Angst, nicht kompetent genug zu sein und die Angst, bewertet zu werden. Oder vielleicht auch der Vergleich, den man sich selber halt aussetzt. Ne? Man schaut selber viel herum und vergleicht sich selber vielleicht einfach negativ mit den Leuten, weil man eben glaubt, ja, die schauen jetzt kompetent aus, die wissen, was sie tun oder schauen gut aus oder was auch immer und schaue ich so gut aus, schaue ich nicht gut aus. Also man kommt automatisch in eine Bewertung eigentlich hinein. Und negative Beeinflussung wäre es halt, man kann sich ja umschauen, interessiert umschauen und Leute wahrnehmen, aber die negative Beeinflussung ist ja dann, wenn man sich selber anfängt zu vergleichen mit der Leistung oder mit der Optik. Und klar, also gerade vielleicht schlüsseln wir es so ein bisschen auf nach den Dingen, die ich jetzt genannt habe, also nach den verschiedenen Ebenen, die man da jetzt hineinprojiziert, sage ich mal, oder das, was man hineinprojiziert. Also wenn ich mich in eine Situation begebe, die neu für mich ist, werde ich verunsichert sein. Ja, also ist immer grundsätzlich, glaube ich, die Erwartungshaltung, dass man warten muss, bis man selbstbewusst genug ist oder bis man bereit dafür ist, sich in einer Situation zu begeben, die man vielleicht so nicht kennt und die einen auch am Anfang überfordert, weil das ist auch normal. Also ich glaube, man kennt es einfach von anderen Kontexten ja sehr gut. Erster Arbeitstag, neuer Job, neue Ausbildung, neue Schule, man ist mit Leuten konfrontiert, mit denen man vorher nicht konfrontiert war, ist mit der Umgebung konfrontiert, mit der man nicht konfrontiert war.
Habe ich übrigens selber auch so erlebt und auch gelebt. Ja. Ich habe mir gedacht, ich muss mir zu Hause erst eine Basis aufbauen, damit ich überhaupt ins Fitnessstudio gehen darf, ja, kann. Ah. Und ich höre das teilweise auch von Leuten, die eigentlich interessiert an einem Coaching wären, die aber sagen, naja, zuerst muss ich mal in eine Routine reinfinden, dann erst darf ich mir ein Coaching leisten. Und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Dass man sagt, okay, zuerst muss ich eigentlich das alleine schaffen, wofür eigentlich das Coaching da wäre, damit ich dort mit Hilfe hinkomme, bevor ich dann ins Coaching gehen darf.
Ja, ja, ist schon spannend. Ne? Man glaubt, man kann irgendwas proaktiv machen, damit die unangenehme Situation nicht so unangenehm wird. Und wenn ich aber wirklich ins Gym gehen will und gehen kann, also angenommen, es ist Gym leicht verfügbar, kostet jetzt nicht auch so viel, also man hat das Geld dafür übrig etc. Und dann aber glaubt, man muss zu Hause trainieren oder man muss zu Hause zuerst was machen, damit man sich das erarbeitet hat, dass man da hingeht, ist die Frage, ja. Also ist verständlich, also der Mensch denkt so, man will jetzt nicht unbedingt aus der Komfortzone raus, das ist so grundsätzlich was man sich immer wieder mal gerne pushen muss, aber es wird halt nicht der Punkt kommen, wo man sich plötzlich so selbstbewusst fühlt, dass man in der Umgebung sich hundertprozentig selbstbewusst fühlt. Und das ist ja immer der Punkt, das kann man sich nur dadurch erarbeiten, dass man es macht und dass man halt immer wieder hingeht und dass man sich auch selber, dass man versteht, okay, es ist vielleicht unangenehm oder ich fühle mich unwohl, aber ich kann das. Ja. Also ich kann mich unwohl fühlen und trotzdem was durchziehen. Und das mache ich so lange, bis ich mich nicht mehr unwohl dabei fühle, weil ich mir eben Kompetenz aufbaue. Und vielleicht noch darauf zurückzukommen, also alle anderen sehen einen an. Das ist ja nur deswegen der Fall, weil man selber so viel herumschaut, weil man eben neu wo ist. Deswegen sieht man ja auch Menschen, die auch herumschauen. Wahrscheinlich sind die auch unsicher. Also das ist immer was mir geholfen hat, mir vor Augen zu halten, die Gefühle, die ich habe, die habe nicht nur ich, sondern das ist was absolut Menschliches. Und klar, Leute, die jetzt schon jeden Tag in dieses Gym gehen oder schon ewig dort sind, die werden jetzt sich nicht mehr unwohl fühlen oder inkompetent fühlen oder was auch immer. Vielleicht an manchen Tagen trotzdem, ja, who knows. Aber sie vor Augen zu halten, dass das allen Menschen so geht und dass alle Menschen unsicher sind und dass alle Menschen mit sich auch beschäftigt sind. Also nicht mit, also ist ja so, ne? Man geht selber ins Gym, man ist damit beschäftigt, wie man sich selber fühlt und hat Angst, dass einen andere vielleicht ansehen, bewerten etc. Und so geht es aber den anderen auch. Das heißt, sie sind auch mit sich beschäftigt. Und das ist ein sehr hilfreicher Gedanke, also gerade wenn es jetzt in diese Richtung geht. Tatsache ist halt auch, bewerten, ja, es wird Leute geben, die schauen herum und die bewerten einen vielleicht. Die andere Tatsache ist, es ist komplett wurscht für unser Leben, ja, weil das machen wir selber auch. Je mehr man selber auch bewertet, desto mehr hat man auch Angst vor der Bewertung anderer, weil man weiß, dass man selber bewertet. Das ist auch, ja, auch ein ganz spannender Effekt natürlich. Aber es ist halt auch komplett egal. Also wir werden uns nicht davor schützen können, dass uns Leute grundsätzlich bewerten.
Kann ja im Alltag auch passieren, oder? Wenn ich, keine Ahnung, in der Busstation stehe und jemand findet meine Kleidung scheiße oder so, dann denkt er sich auch, wie schaut denn der aus oder so?
Genau.
Und ja, ich meine, es ist ja nicht nur im Gym so, dass man bewertet wird, ne?
Ja.
Oder wenn ich im Podcast furze, werden sich ganz viele Leute denken, was ist das für ein Komischer?
Gut, das kannst du eventuell verhindern, Marcel. Also das ist
jetzt nicht... Ja, mit Geräuschunterdrückung.
Danke für diesen wertvollen Einwand. Wobei, ich meine, Thema Furzen im Gym, das ist jetzt auch, das wäre eine eigene Episode wert, ja.
Oh Gott, Anstrengung,
was da alles passieren
Nämlich,
kann.
Ich würde ganz gerne eine Studie dazu sehen, wie viel Leistung es einen kostet, wenn man versucht, den Furz zu unterdrücken.
Manchmal ist es so. Das wegnehmen?
Ja, manchmal ist es so, die letzte Wiederholung wird noch gehen, aber ich weiß auch, ich setze mich dem Risiko aus, dass es vielleicht etwas entfleucht.
Das ist tatsächlich ein Thema, ja.
Das ist ein Problem.
Wird nicht so häufig besprochen. Das Gute ist, im Keller-Gym ist es relativ egal, Marcel.
Das ist richtig, ja. Wobei, warum auch immer, hast du dir angewöhnt, dass wir jetzt immer gemeinsam trainieren. Das heißt, mir ist es ja auch peinlich, von meiner Frau zu furzen, natürlich.
Ich wünschte, es wäre so, ja.
Und deswegen bleibe ich für immer schmal.
Die Raps in Reserve sind nicht wirklich Raps in Reserve,
ja, sondern Farts in Reserve. Okay, wir sind abgedriftet.
Oh Gott, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich werde jetzt ich versuche jetzt da die Kurve nochmal zu bekommen. Also, Thema beeinflussen, wie gesagt, ist jetzt eher so Unsicherheit wird man los, indem man immer wieder hingeht. Unsicherheit ist man grundsätzlich, also ich glaube, die einzige Sache, die man machen kann, wirklich im Vorhinein sozusagen, um sich im Gym nicht zu unwohl zu fühlen und vielleicht deswegen dann nicht mehr hinzugehen, weil man denkt, ich bin besonders schlecht etc., dass man mit Plan hingeht. Also, dass man sich Unterstützung sucht, dass man mit Plan hingeht. Coaching ist dafür natürlich auch ausgerichtet, dass die Leute halt zielgerichtet ins Gym gehen, wissen, was sie tun. Wenn man grundsätzlich weiß, was man tut, welche Übungen man machen möchte, wie viele Sätze man macht, wie viele Wiederholungen man anstrebt, wenn man sich Feedback zu der Ausführung holt, dann fühlt man sich auch kompetenter und da fühlt man sich halt schnell kompetenter. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wohler fühlt, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man halt gerne hingeht. Und ansonsten regelmäßig hingehen und wenn es darum geht, dass ein anderer vielleicht, also es gibt ja schon noch andere Gründe, warum man sich vielleicht unwohl fühlt oder warum Leute einen beeinflussen. Stoßzeiten im Gym, viele Leute generell da. Bester Tipp, Headphones rauf, also mit Kopfhörern ins Gym, Musik aufdrehen, eigenen Film sozusagen abspulen, also wenn wirklich viel los ist. Sich auch nicht, also was ich häufig höre in Check-ins, was ein Problem ist, ich würde jetzt gar nicht so sagen, nicht nur für Frauen, sondern ich glaube, das ist generell was bedrohlich wirkt, also wenn diese typischen Männergruppen im Gym unterwegs sind, das sind halt meistens Männergruppen, ja, die halt sich dann gegenseitig pushen und anschreien auf den Maschinen und das wirklich in der Vierer-, Fünfer-Gruppe machen, relativ viel blockieren. Das ist etwas, was bedrohlich wirkt. Das ist immer so, dass der Mensch also auf Gruppen, also wenn man allein unterwegs ist, reagiert der Mensch auf Gruppierungen immer ein bisschen, also es ist immer ein bisschen suspekt, ja.
Und eine Klientin hat diese Gruppierung liebevoll Chimpansen getauft. Habe ich sehr cool gefunden. Super.
Ja.
Die Chimpansen.
Es trifft irgendwie auch recht, es weiß jeder sofort, was damit gemeint ist eigentlich. Ja. Das ist witzig. Aber was ich mir dann immer überlege ist, eigentlich dürften die sehr unsicher sein, so jeder im Einzelnen, weil sonst wären sie nicht in der Gruppe unterwegs. Ja, natürlich macht es auch Spaß, vielleicht in der Gruppe zu trainieren. Aber in Wirklichkeit ist halt auch der Grund oft, dass die Person vielleicht alleine im Gym sich vielleicht sogar eventuell ähnlich unwohl fühlen würde, wie vielleicht man selbst gerade im Moment. Und das hilft mir auch eigentlich immer, dass man denkt, hey, wie cool eigentlich. Ich stehe da jetzt als Frau im Freihandelbereich, im Langhandelbereich, ziehe mein Ding durch, während die sich da aneinander klammern und sozusagen gemeinsam von Gerät zu Gerät gehen. Ist ja irgendwie cool, wenn man dieses Selbstbewusstsein hat, dann wirklich sich erarbeitet hat.
Das ist auch als Mann nicht besonders leicht. Also ich kann mich noch an meinen Einstieg in den McFit erinnern, damals in der Praterstraße, und der Freihandelbereich, der ist etwas, ja, wenig liebevoll behandelt worden dort. Das war halt einfach so im Keller unten mit wenig Belüftung und ja, es gab alles, aber es war sehr eng und es war wenig Platz und man hat gemerkt, okay, die Kardiogeräte waren auch wichtiger. Ja, die haben einen schönen beleuchteten Platz bekommen und der Freihandelbereich war halt einfach irgendwie stiefmütterlich behandelt. Und ja, da hat sich halt alles gedrängt und ich als zumindest Gym-Neuling, ja, also ich habe schon eben zu Hause schon trainiert gehabt, aber als Gym-Neuling bin da halt eingetreten in diese Trainingsdomäne und die war zu dem Zeitpunkt eigentlich 95% Männer dominiert, vor allem dieser Freihandelbereich da unten, ja, dieser stinkende. Und das war schon das war Wahnsinn. Das war schon eine interessante und ja, durchaus einschüchternde Erfahrung. Und tatsächlich hat es mir auch geholfen, mir die Kompetenz oder mit der Kompetenz reinzugehen, zu wissen, okay, ich habe einen Plan, von dem ich überzeugt bin, dass mich der weiterbringt. Ich weiß, meine Technik ist gut, ja, besser als die Technik vieler Schimpansen. Ja, ich darf da meinem Mann stehen sozusagen und darf da meinen Platz einnehmen, weil einerseits zahlen wir alle die gleichen Mitgliedsbeiträge, es gibt keinen Unterschied zwischen den Leuten. Ich darf da genauso sein und mich verbessern wie die Leute, die vielleicht schon seit 20 Jahren nichts anderes machen. Ja. Und ja, über die Zeit, ja, wird man dann irgendwie auch eins mit der Materie. Also je länger man da drinnen dann seine Zeit verbringt und je mehr man da macht, desto mehr wird es dann auch das eigene Zuhause bis zu einem gewissen Grad. Ja. Es fühlt sich dann alles gewohnter an und normaler an. Ja.
Ich finde auch, weil wir haben jetzt irgendwie immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so fast negativ von dieser Anfangsphase geredet. Und ich finde, es ist eigentlich oft ganz schön, so was Neues anzufangen. Dieser Anfänger-Spirit ist irgendwie, wenn halt alles noch neu ist und man irgendwie alles so entdeckt und das kann eigentlich auch schön sein. Also ich meine, ich kann schon verstehen, dass es für viele Leute gewisse Situationen herausfordernd sind und so. Aber prinzipiell der Vorgang ist dann eigentlich, wenn man mal begonnen hat, oft sehr schön. Man lernt viel und man wird relativ schnell besser und es macht dann auch Spaß. Ja,
und ja. Stimmt.
Ja, stimmt. Und es schafft ja auch, das ist ja das Coole, weil es was ist, was neu ist und was man irgendwie sich neu erarbeitet, das schafft ja Selbstbewusstsein.
Ja, ja, ja.
Das ist ja genau der Punkt. Also irgendwie wollen wir halt gerne so grundsätzlich was vermeiden, was irgendwie unangenehm ist, aber wenn man nie aus der Komfortzone rausgeht oder in neue Bereiche vordringt, dann hat man auch kein Selbstbewusstsein mehr, weil man immer nur das tut, was man kennt. Aber sich selber dann kennenzulernen in einer neuen Atmosphäre und in einem komplett neuen Kontext und zu verstehen, dass man da auch kompetent werden kann, das da gebe ich da recht, das ist ja eigentlich absolut positiv, ja, das ist das, wo man wieder was Positives daraus ziehen kann, weil, also ich habe es eh schon in einem anderen Podcast erwähnt, aber ich habe mich wirklich gefürchtet davor, in das Gym trainieren zu gehen am Anfang, ja, aber das ist so der Klassische, der Perfektionist denkt sich, da musst du ja dann so und so sein und das schon können, ja, dass du dort
also
dann trainieren kannst.
Für alle, die es nicht kennen, vielleicht gibt es da doch einige, das Gym in Wien, also das beste Gym der Welt, wird es getauft und genannt, aber letztendlich ein ja, Bodybuilding, Powerlifting-Mekka mitten in Wien und dementsprechend ist das Klientel auch, da sind sehr, sehr ambitionierte Leute unterwegs und sehr, sehr professionell trainierende Leute unterwegs und ja, darf man sich da da Athleten. Als Neuling oder, ja, sind Athleten unterwegs, darf man sich da als Neuling oder als noch nicht Athlet oder niemals Athlet werden wollend überhaupt hineintrauen, ist eigentlich so die Frage. Mhm. Ne?
Ja, genau. Und also ich war furchtbar nervös davor und ich weiß nicht, bin mir nicht mehr im Auto gesessen, aber wie wird das halt werden? Und weiß, also es war so, dass ich war wirklich ganz schrecklich nervös. Ich wollte es aber unbedingt. Also ich habe gewusst, da muss ich jetzt durch, ja, ich will dorthin. Und da ist ja die Beeinflussung anderer durchaus positiv gewesen, weil ich habe Frauen dort trainieren gesehen, die hätte ich so in einem anderen Gym nicht trainieren gesehen. Und das hat natürlich auch Grenzen im Kopf gesprengt. Ich meine, mittlerweile kann man sich zum Glück das Ganze auch wirklich über, also zum Glück oder auch manchmal nicht zum Glück, über Instagram halt auch reinziehen und sich da halt auch die Inspiration draus ziehen, ist aber immer noch was anderes, wenn man wirklich mit Leuten im Gym konfrontiert ist, die, keine Ahnung, die Powerlifterinnen, so wie die Kerstin, ja, die dann, weiß ich nicht, Kerstin, was hast du gehoben beim letzten Wettkampf, nicht, dass ich jetzt einen Blödsinn sage?
160.
Ja, genau. Also wenn dann Frauen dort stehen, die 160 Kilo heben oder ja wahnsinnig, weiß ich nicht, 70, 80 Kilo benchen etc., denken sie schon, Moment mal, das geht. Ja, geht eh nicht für jeden. Das ist sehr wichtig, das auch zu verstehen. Mhm. Aber trotzdem gewisse Grenzen im Kopf zu sprengen, es ist positiv. Ja, das ist auch inspirierend, ja. Auf jeden Fall.
Ja, gilt auch wieder, auch für die Männer, also das ist eben diese Sache mit dem Teich, ja, in dem Teich, wo ich schwimme, der letztendlich zeigt er auch, wie weit ich mich entwickeln kann, ja, wenn ich immer nur im kleinen, jetzt nichts gegen irgendwelche Dorfgyms, ja, aber im kleinen Dorfgym trainiere und dort irgendwie der Breiteste bin und der Coolste bin und so weiter, dann werde ich mich wahrscheinlich vielleicht nicht mehr großartig weiterentwickeln, wenn ich dann zum Beispiel in ein Gym wie das Gym mich begebe, wo es einfach nichts Besonderes ist, wenn man der Breiteste im Dorfgym war, sondern da sind alle so breit oder breiter, dann wird's interessant. Dann sieht man, okay, Moment einmal, offenbar geht da mehr, offenbar gibt es auch für mich noch Weiterentwicklung. Und das Gleiche gilt halt auch für, ja, im Prinzip auch wieder für Coaching. Ja? Also ich glaube, es gibt viele Leute, die ihre Trainingsroutine gefunden haben und die vielleicht mit dem zufrieden sind, was sie haben, weil sie gar nicht wissen, was möglich ist. Ja. Mhm. Und ja, diese Grenzen kann man verschieben, indem man ja den Teich wechselt oder den Horizont vergrößert, je nachdem.
Ja.
Cool. Ja, schön. Danke für die Antwort, Julia.
Danke.
Ich würde sagen, wir gehen da weiter. Nächste Frage. Die ist länger. Und da geht es um Süßungsmittel. Und zwar, die Frage war, ich lese gerade vermehrt Artikel zu Süßungsmitteln. Was ich bisher noch nicht ganz verstehe, ist die Korrelation zwischen Süßungsmitteln, also Zuckeraustauschstoffen, und Blähbauch. Hierzu wäre eine verständliche Erklärung super und ich glaube, ich wäre nicht die einzige Person, welche das interessiert. Ja, glaube ich auch. Diese Frage übergebe ich an den Nutritionologist.
Danke sehr. Ja. Also Süßungsmittel gibt es viele verschiedene und das Problem mit dem Blähbauch oder wahrscheinlich generell Verdauungsbeschwerden ist hauptsächlich bei den Süßstoffen, die Zuckeralkohole sind. Also das sind eben Moleküle, so man kann sich das vorstellen, wie wenn so ein Zuckermolekül einfach so eine Alkoholgruppe, diese OH-Gruppe noch zusätzlich dran getackert wird und unser Körper kann halt damit nichts anfangen, es schmeckt aber für uns süß. Deswegen haben die null oder manchmal nur die Hälfte der Kalorien und sowas. Also ja. Und das ist eigentlich auch schon der Hinweis, warum das dann halt manchmal Verdauungsbeschwerden macht, weil wir diese Sachen eben nicht verdauen können und das dann ja teilweise in den Dickdarm wandert und dort Bakterien fermentieren und füttern, die vielleicht man eben nicht so haben will unbedingt und das produziert dann halt Gas oder Irritationen und dann ist das halt die Konsequenz davon. Ja.
Dann haben wir wieder Farts in Reserve.
Genau, das ist dann schlechtes Training, ja.
Ja.
Ja, also das wäre so mal grundsätzlich die Frage, warum gibt es diese Komplikation teilweise. Man muss auch sagen, das ist nicht bei jedem so, das ist individuell und es ist auch sicher ein Dosisproblem. Also manche Leute können das gut aushalten und die müssen dann halt vielleicht so einen ganzen Becher, da dieses Protein oder dieses Proteineis oder dieses niedrigkalorische Eis oder irgendwie sowas essen, dann spüren eh fast alle was.
Ich wollte genau dieses Beispiel jetzt gerade rein, weil ich spüre grundsätzlich Süßungsmittel also nicht, aber ja. Halo Top.
Ja.
Ist schon interessant. Also das, aber ich glaube,
weiß nicht, was die auch alles drinnen haben. Ich habe schon so lange keins mehr gegessen.
Ich glaube, es ist Zucker, also es ist Zuckeralkohol, es ist Sorbitol.
Ja, alles was auf Ol ist, genau. Erythrol, ja.
Ja, und das schmeckt ja, ich glaube, der Grund, warum das da drinnen ist, ist eben, weil es doch, also schon relativ ähnlich wie Zucker schmeckt, also yeah. Weil andere Süßstoffe haben ja oft ein bisschen andere Geschmacksexperience irgendwie, aber es ist halt dann in der Menge, ja, also die meisten haben da Probleme. Ich habe es selber nicht gegoogelt, aber angeblich soll man auf Amazon mal suchen, also die Rezensionen für zuckerfreie Gummibären, da dürft's, weil du gesagt hast, das ist ein Dosisproblem, ne? Also wenn man jetzt vielleicht so wirklich eine Packung Gummibären isst, die zuckerfrei ist, also da dürften die Leute relativ witzige Rezensionen geschrieben haben, da merkt man auch, dass jeder nicht so, nicht gleich darauf reagiert anscheinend. Ja.
Ich bin sicher, der Marcel googelt das gerade.
Ja, ich habe zuerst mal Halo Top und Blähungen gegoogelt, ja. Und ja, da kommen auch einige Artikel vor, aber die zuckerfreien Gummibären, die bestelle ich mir jetzt einfach gleich fürs nächste Training.
Für die nächste Trainingssession.
Julia, wie ob sofort immer gemeinsam trainieren.
Nein, das werden wir jetzt, wir werden da jetzt einen Timetable machen, einen Stundenplan, glaube ich. Und dazwischen lüften, bitte, ja.
Jetzt kann man wieder lüften. Bis vor wenigen Tagen ist die Luft gestanden.
Das stimmt, ja.
Ja, und ich glaube auch, dass so Sachen wie eben dieses Proteineis, die haben sicherlich auch andere Dinge drinnen. Ich glaube, Inulin, also so einen Ballaststoff geben die rein. Ich glaube, das ist gut für die Verarbeitung einfach von dem Eis, weil normalerweise gibst du ja Zucker rein, also nicht nur, weil es süß und gut schmeckt, sondern auch als Frostschutzmittel, dass das eben nicht ein Block gefrorenes Eis dann wird, sondern eben eine Creme wird. Das passiert hauptsächlich durch den Zucker in dem Produkt. Und das muss man sich dann halt irgendwie anders hintricksen und da werden halt teilweise so Ballaststoffe oder Verdickungsmittel genommen und wahrscheinlich auch bei denen, die in diesen Produkten dann drinnen ist, wenn man von denen zu viel nimmt, kriegt man halt auch Probleme und anscheinend Halo Top oder diese Gummibärlis haben da eine besonders volatile Mischung und
ja. Ich meine, das Ding ist ja oft das, was ich im Coaching auch erlebe, ist, warum Leute auf sowas zurückgreifen. Also es ist ja eher dann aus Diätbestrebungen oder weil man sozusagen guilt-free naschen möchte. Und es sind aber dann typischerweise natürlich, also wenn man diese Bestrebungen hat, dann möchte man ja meistens auch einen flachen Bauch. So. Jetzt isst man sehr viel von diesem Zeug, weil man irgendwie sehr viel ersetzen möchte und dann fühlt man sich aber die ganze Zeit aufgebläht. Da ist oft dieser Mismatch da. Also für mich ist das schon auch oft ein Zeichen, dass jemand zu sehr versucht, mit Diätprodukten sozusagen die Diät zu gestalten, also mit diesen Ersatzprodukten die Diät zu gestalten. Und das ist meistens nicht das beste Mindset. Ja, also.
Ja. Kommt immer darauf an, wo der Wunsch herkommt, diese Sachen zu verwenden. Prinzipiell gibt also in den Studien, wo wirklich halt Zucker durch diese Süßstoffe ausgetauscht wird, die Leute nehmen ab. Also das funktioniert. Ja. Das hört man ja auch oft, dass das alles nicht funktioniert, weil der Körper glaubt, man isst was Süßes und pipapo. Nein, es funktioniert wirklich. Dort, wo du dann halt sagst, ich nehme mir anstatt meinem normalen Cola, nehme ich mir mein Diet Coke, das prinzipiell sparst du dann die Kalorien ein und das funktioniert. Aber ja, wenn das dann ausufert und das tut es gerne mal, ja, kannst du natürlich dann ein Problem bekommen. Mhm.
Ja. Gut, momentan gibt es ja diesen Moa-Eklat, wo sich irgendwie die diversen Supplementhersteller gegenseitig auf Social Media bekriegen. Moa Nutrition ist ja bekannt vor allem für ja, Zuckerersatzstoffe und so Chunky Flavor und so Zeug und so weiter. Und der ein böser Gegenspieler sozusagen oder jemand, der also aus der Szene ausgestiegen ist, aber früher eben selber auch Supplemente in dieser Art und Weise verkauft und vertrieben hat, behauptet hat, ja, das ist auch ein Spiel mit einer gewissen Sucht nach diesem süßen Geschmack. Ja? Also die Leute wollen einerseits abnehmen und wissen, okay, ja, scheiße, Zucker hat Kalorien, ich will aber trotzdem mich möglichst süß ernähren. Dinge wie Zuckerersatzstoffe, Junky Flavor und Co. Bringen mir diese Möglichkeit sozusagen. Aber wir sehen es halt auch oft im Coaching, Leute, die über die Maßen mit diesen Substanzen arbeiten und die über die Maßen hinzufügen zu allen möglichen ihrer Mahlzeiten, die werden nie wirklich so richtig glücklich von dieser Mahlzeit. Ja. Es führt tatsächlich auch wieder zu etwas mehr Hunger oder zumindest zu weniger Zufriedenheit, was die Mahlzeit betrifft. Ne? Haben wir in unserem Sättigungs- und Hunger-Podcast gebracht. Also wenn die Mahlzeit wirklich so süß und so gut gemacht wird, dass wir ja, schon traurig sind, wenn wir den Löffel am Schluss weglegen, weil es einfach so geil war, aber es wird einfach nie genug sein, dann macht mich das auch unzufrieden. Und ja, da würde ich auch mal vermuten, dass vielleicht Bleib auch die Folge sein könnte.
Ja, sicher.
Ja, und es ist manchmal auch der generelle Stress. Also wenn ich anfange, sehr viele Zuckerersatzprodukte, also wenn das wirklich, es ist ja nichts dagegen einzuwenden. Mir ist wichtig, also ich verteufel das jetzt nicht grundsätzlich, aber wenn ich mir die Ernährung einer Person anschaue und es ist in den meisten Mahlzeiten sowas drinnen und es ist auch noch im Wasser, ist dann nur irgendein Geschmack mit bla, ich weiß es nicht. Also alles ist dann schon irgendwie süß. Da merkt man, dass vielleicht eben viel Diätbestrebungen da sind, dass vielleicht schon schwer ist und dass man versucht, das Ganze so auszugleichen. Und das ist einfach ein genereller Stress, um den Körper vielleicht da jetzt noch weiter runter diäten zu lassen, noch leaner zu werden, da hängt ja oft viel zusammen und dann reagiert der Körper generell mit Stress, weil vielleicht auch wirklich die Ernährung, wenig niedrigkalorisch ist, ja. Und was aber dann der Umkehrschluss ist, und das ist das, was mich oft fertig macht, ist, ich vertrage keine Kohlenhydrate, ich vertrage kein Gluten, ich vertrage keine Laktose. Und es stimmt manchmal, ja, aber das stimmt oft nicht. Also wenn ich in einem Dauerdiätenmodus bin und schon dauernd nur mehr auf dieses Süßstoffzeug zurückgreife und dann einen Blähbauch habe und dann aber ganz normale Lebensmittel Verdächtige ist dort meistens nicht die Antwort. Ja, das ist sogar im Gegenteil, das wird sogar besser, wenn man dann wieder mehr Kohlenhydrate isst, wenn man wieder normales Zeug isst, wenn man regelmäßiger isst. Ja, also einfach, es ist nie ein Ding an sich, also normalerweise, außer man hat wirklich eine festgestellte Unverträglichkeit. Ja, dann natürlich schon.
Okay,
jo. Es tut mir leid, aber ich habe daneben eine Rezension. Die muss ich wieder wegtun, sonst was. Also wenn der Teufel einen Namen hat, dann Soldan, das sind diese zuckerfreien Gummibären, so startet die Rezension. Aber den Rest erspare ich euch, also wirklich da mit Krankenhausaufenthalten, lauter Blähungen etc. Ja, weil der Sohn so viele Blähungen gehabt hat, dann das...
Also ich glaube, der hat einen Blinddarmdurchbruch oder so.
Moment, erst nachdem die Teufelsbeeren wie Lava aus einem herausgeschossen sind, konnte man überhaupt an ein weiteres Leben denken.
Aber so Rezensionen können großartig sein, ja. Das... Ja, wie Lava? Hat er nur rote Gummibären gegessen?
Bitte, ich habe noch nie ein Kind geboren und werde es nur noch nicht schwer, denn diese Marktkrämpfe, die ich in der Nacht hatte, müssen vergleichbar mit Wien sein. Okay, ich muss das wegtun, sonst stehen den Podcast nicht mehr durch. Gut. Ja,
großartig. Also ich glaube, die Frage können wir damit abschließen. Also ja, das ist ein reales Problem, ja, und es gibt auch zahlreiche Belege dafür im Internet. Und ja, die Frage ist auch immer, hast du da was dazu gefunden? Gibt es Süßstoffe, wo der Körper öfter besonders drauf reagiert, oder kann man das so nicht sagen? Also spezielle Süßstoffe.
Würde ich... Also wenn, dann sind es wahrscheinlich eben diese Zuckeralkohole, weil die halt prinzipiell im Dickdarm fermentiert werden können und da halt dann Nebenwirkungen zeigen können, sagen wir es mal so. Mhm. Der Rest ist eigentlich relativ unspannend, weil die meistens so süß sind, dass man extrem wenig davon braucht. Mhm. Und ja, also Aspartam zum Beispiel ist eigentlich Protein. Und das wird einfach verdaut und das war's, ja. Also das sind zwei Aminosäuren, die zusammenhängen, und ja, die schmecken halt unglaublich süß, aber ja.
Das würde mich interessieren, wie es euch geht. Habt ihr noch Cola Light, Cola Zero oder solche Zero-Getränken? Spürt ihr da irgendwas?
Also ich trinke nicht überhaupt nichts. Ja.
Also es ist, ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an. Genau, auf die Dosis. Aber wenn man so ein, zwei Gläser am Tag trinkt, glaube ich nicht, dass das jetzt... Also ich persönlich...
Also ich verwende auch Süßstoffe, um mir den Topfen oder sowas zu süßen, und ich habe nie damit Probleme gehabt. Hm. Also da habe ich... Das einzige Supplement, wo ich mal Probleme hatte, war ein Molkeprotein, aber das war, ich glaube, ein Isolat oder irgendwie sowas, aber sonst vertrage ich eigentlich auch alle Molkeproteine. Das war wirklich nur dieses eine einzige, ich weiß nicht, was das hatte, und das war nur von einem Hersteller, aber ja.
Ja, weil mir kommt es auch so vor, also das jetzt Aspartam, und was ist eigentlich noch der beliebtere? Noch ein beliebter Süßstoff.
Orbitol.
Ja, also Aspartam hätte bei mir noch nie irgendwelche Schwierigkeiten hervorgerufen, aber wirklich diese Zuckeralkohole dürften da eher im Verdacht sein.
Ja.
Auch bei Proteinriegeln nämlich, also die Quest Bars, ich weiß nicht, ob ihr die Quest Bars schon mal genossen habt. Das war so einer der ersten Proteinriegel, glaube ich, die auch aus den USA dann zu uns rübergeschwappt sind. Ich glaube, die waren auch sehr stark mit Zuckeralkoholen gesüßt, weil die haben auch bei vielen Leuten irgendwie ein Problem hervorgerufen. Und was dann halt noch blöd ist, ist, wenn da schon die Dosis relativ hoch ist und dann Leute eben mit gutem Gewissen naschen wollen und dann, weil halt der Heißhunger da ist, dann noch vielleicht mehrere Proteinriegel nacheinander essen, da kann es dann da wird es auch eher dann ungut vielleicht, aber die dürften da auch, also es war der einzige Proteinriegel, auf den ich auch wirklich reagiert habe.
Ja, und oft verwenden die halt irgendwelche Mischungen, weil, wie du schon gesagt hast, so einzelne von diesen Zuckerausstoffen schmecken oft irgendwie komisch in Isolation, und wenn man die dann halt irgendwie kombiniert, schmeckt das besser und angenehmer. Vielleicht hatten die halt irgendeine Kombination, die besonders ungut war, und aber normalerweise sind die Produkte so, wenn man eine normale Portion isst, wird einem nicht schlecht davon. Ja. Aber wenn man halt eben einen ganzen Kübel Halo Top sich reinzieht, das sollte man ja sowieso nicht. Also auch mit einem normalen Eis oder so. Aber.
Ja, bei den Gummibären war anscheinend auch eine maximale Verzehrmenge von 5 angegeben.
Ah, okay.
Hat sich dann niemand dran gehalten.
Ja, das ist wirklich wenig, aber ja, okay.
Ja, 5 ist schon heftig, ja. Gut. Okay, ja, ich würde sagen, die Frage, die können wir abhaken. Danke, Stefan.
Gerne.
Dann, nächste Frage. Und zwar... Ja, die Frage war einfach nur Verletzungsrisiko im Training. Ich versuche jetzt mal ein bisschen auszuschmücken, oder was könnte dahinter stecken. Wie risikoreich ist Krafttraining? Wobei wir jetzt dann noch unterscheiden müssen, was ist Krafttraining? Und wahrscheinlich steckt dahinter, tue ich mir mit dem Training etwas Schlechtes? Und wäre es vielleicht doch besser, nicht zu trainieren oder vielleicht nur ja, spazieren zu gehen oder so. um einer Verletzung und einer Abnutzung des Bewegungsapparats auch wirklich vorzubeugen. Kerstin, was hast du dazu gefunden?
Ich fange gleich mal damit an, spazieren gehen ist gefährlicher als Bodybuilding. Also wir haben auf dem Kraftkörper-Account vor einiger Zeit schon mal einen Post gebracht, wo es eben so eine Aufstellung gegeben hat, wie viele Verletzungen pro 1000 Stunden einer bestimmten Sportart es gibt. Und da ist Bodybuilding auf dem letzten Platz. Also mit Abstand die wenigsten Verletzungen beim Bodybuilding-Krafttraining. Wir brauchen uns also keine Sorgen machen, dass wir jetzt nur mehr spazieren gehen dürfen, weil das Krafttraining so gefährlich ist. Die Angst braucht man nicht haben. Ich werde diesen Post auf alle Fälle in die Caption auf YouTube noch reinspeichern, damit man sich das dann auch oder so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das teilen kann, den Post, oder kannst du es nur du, Marcel?
Geht auch, ja. Also, außer du hast die Rechte nicht dazu. Hast du unten den Share-Button?
Ich probiere das jetzt. Seht ihr das?
Nein.
Okay, perfekt. Ja, das ist mein Internet ist leider ein bisschen langsam, das dauert alles ein bisschen länger.
Nein, es tut schon.
Also für alle, die jetzt ohne Video zuschauen, da gibt es eben eine Auflistung mit 8 verschiedenen Sportarten und mit Abstand die gefährlichste, unter Anführungszeichen, Sportart ist Squash, beziehungsweise jeder Kontaktsport oder Teamsport, was man da jetzt eigentlich rauslesen kann, ist um einiges gefährlicher als Bodybuilding itself. Unter anderem ist immer Gehen oder Wandern gefährlicher. Powerlifting, ja, reiht sich auf Punkt 3 ein. Dann noch Crossfit, Laufen, Strongman, Fußball und eben Squash. Und was da, glaube ich, ganz interessant ist, ist ja die Angst davor, dass man sich irgendwie während dem Training irgendwie einen Muskelfaserriss zuzieht oder irgendwie eine Sehne abreißt oder was auch immer. Aber ich sage mal, wenn jetzt die Technik passt und das ist eben durch einen kompetenten Coach dann auch gegeben, wenn ich da meine Videos einsende und mir das Technikfeedback abhole und damit sicherstelle, dass die Technik in Ordnung ist, dann ist eben das Verletzungsrisiko sehr, sehr gering. Also um einiges gefährlicher, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mannschaftssport ausübe auf regelmäßiger Basis. Und ich kann von mir selbst sagen, ich habe immer durch einen Kraftsport so richtige Verletzung, die mich irgendwie ausgeschalten hätte für mehrere Tage oder Wochen, habe ich mir noch nie zugezogen. Es sind meistens so Kleinigkeiten, die aber gar nicht durch den Sport entstehen, sondern durch Unaufmerksamkeiten. Zum Beispiel, ich lasse meine Hand auf den Fuß fallen. Oder wie es mir jetzt zuletzt passiert ist, ich habe in der Freizeit was hochgehoben und habe halt irgendwie das Handgelenk blöd verdreht. Und ja, also es passiert meistens nicht direkt bei einer Übung, sondern irgendwie rundherum außerhalb. Und ja, kann ich auf alle Fälle so unterschreiben, dass der Sport an sich nicht gefährlich ist. Im Gegenteil, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mannschaftssport
betreibe, machst du sogar die bis zu 6-fach gefährlichere Sportart, nämlich das Powerlifting.
Genau.
Was ja mit bis zu 5,8 mehr Verletzungen pro 1000 Stunden wesentlich gefährlicher ist, wie diese maximal eine Verletzung pro 1000 Stunden beim Bodybuilding.
Genau. Und da ist halt aber wirklich zuträglich, dass ich schaue, dass ich meine Technik da im Griff habe. Und dann kann man in Wahrheit nichts passieren. Es ist sogar so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja mehrere Klientinnen und Klienten, die mehrere Sportarten gleichzeitig machen. Und da ist ja so, dass der Kraftsport eigentlich zuträglich ist, weil ich mir ja ein Muskelkorsett, sage ich jetzt einmal, erschaffe. Und so eine Klientin hat letztens berichtet, dass sie beim Fußballspielen von von verärgerten Gegnerinnen in den Bauch getreten worden ist. Und da ist sie sehr froh, dass sie so viele Bauchübungen im Plan drin hat, weil das hat ihr dann nichts getan. Also das ist schon zuträglich, auf alle Fälle.
Oder auch Stop-and-Go-Sportarten. Also wir haben einen Tennisspieler bei uns, den Mike, der natürlich profitiert davon, dass er seine Quads ordentlich aufgebaut hat und ja das Kniegelenk halt dementsprechend schützt und schont, wenn er dann im Tennis doch noch versucht, die letzten Bälle irgendwie zu erreichen.
Ja, was ich weiß, die meisten Profiathleten gehen ja auch nicht, also die gehen in die Kraftkammer, aber jetzt nicht, um gigantische Muskelberge zu werden, weil die das meistens eh nicht für ihre Disziplin brauchen, aber weil es halt einfach gut ist, etwas Muskeln zu haben, die Gelenke sichern, die Ausgleichsbewegungen machen, etc. Also die machen eigentlich das Krafttraining, das Bodybuilding-Training unter Anführungsstrichen als Prävention.
Richtig, ja.
Ja, und ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, dass man für sich im Kraftsport...
es laggt ein bisschen. So. Kerstin, es bitte, ja?
Ja. Ja, ja.
Nein.
Mal, Julia. Ja. Von mir. Nein. Okay. Dann versuche ich. Hört ihr mich jetzt? Halbwegs?
Ja.
Ja. Ja.
Okay, super. Mit ein bisschen Verzögerung. Naja, ich rede einfach einmal dahin und wenn es nicht mehr funktioniert, dann sagt es was. Ich glaube, dass halt einfach auch wichtig ist, dass man eine Belastung findet, die zu einem passt, die zum Alltag passt, die zu dem Stress passt, den man im Alltag auch hat. Wenn ich jetzt einmal in der Woche trainieren gehe und mich dabei völlig abschieße, dann wird das wahrscheinlich zu viel sein. Wenn ich jetzt 7-mal in der Woche ins Training gehe, dann wird es wahrscheinlich auch zu viel sein. Und dann neige ich natürlich dazu, dass ich eher mal so kleine Itches und Aches mal habe, als wie wenn ich schaue, dass ich wirklich mein Training und mein Trainingsplan an meinen Alltag anpasse. Dass ich oder wir haben ja das Thema schon mal gehabt mit dem Stress. Der Stress ist halt wie so ein Kübel. Da kommt der psychologische Stress ein, da kommt der physische Stress ein, da kommt Arbeitsstress rein, vielleicht Stress mit dem Partner und so weiter. Und dieser Kübel ist irgendwann einmal voll. Und wenn dieser Kübel übergeht, dann ist man eben dazu geneigt, dass man sich ja öfters einmal ein bisschen verletzt. Und das sind dann diese Momente, wo man dann, wie wir es beim letzten Podcast schon besprochen haben, wo man vielleicht einmal einen Deload einziehen sollte oder überdenken sollte, dass man vielleicht mit dem Volumen und der Intensität runtergehen sollte beim Kraftsport. Genau, das wollte ich nur sagen.
Ja, na, sehr, sehr wichtiges Thema, dass man halt auch ja, den Stress und den Alltag rund ums Training im Auge hat. Was ich merke, ist, dass, wie du es auch gesagt hast, ja, dass Verletzungen nicht unbedingt dann mehr im Training auftreten, aber wenn ich gestresst bin und wenn ich vielleicht versuche, möglichst schnell durchs Training durchzukommen, dann ist es gefühlt hundertfach wahrscheinlicher, dass ich irgendwo mit der großen Zehe dagegen laufe. Ja. Weil ich unachtsam bin, dass ich und keine Ahnung, über irgendwas drüber fall, was natürlich im Gym passieren kann, weil das Gym ist kein Ort, wo ist kein Kinderspielplatz, da stehen schwere Gerätschaften herum. Teilweise gibt es Verankerungen am Boden, die bewusst dort platziert sind. Da hat es mir in gewissen Phasen in das Gym immer wieder drüber gehaut, weil ich einfach nicht bei mir war. Ja. Und das ist eigentlich ein Grund, warum man sich ganz gerne verletzt, wenn man nicht 100% achtsam ist. Und wenn das schon passiert beim normalen Gehen, wie sieht es dann erst aus bei der ersten Wiederholung, bei wirklich schweren Gewichten und so weiter und so fort. Da kann es dann natürlich schon passieren. Hat nicht unbedingt was mit dem Training an sich zu tun, aber mit der Leistungsbereitschaft und ja, wie bereit auch der Kopf momentan ist. Ja.
Habt ihr irgendwelche...
Ich würde da noch dazu fügen...
Berichte. Das ist doch mal nah. Ich werde schauen, dass ich das nächste Mal ein anderes Setup finde, weil das funktioniert so nicht richtig.
Ja, es ist einfach ein bisschen eine Verzögerung dabei, aber das macht nichts. Ja. Ich glaube, du hast jetzt nach Erfahrungsberichten gefragt. Ich würde nur dazu fügen, dass oftmals ich finde das Verletzungsrisiko bei Übungen, in der Übung an sich, ist meistens nicht so hoch wie das Verletzungsrisiko dabei, wie man Gewichte von A nach B räumt, wie man die Hantelstange angreift etc. Ich bin manchmal ganz dankbar, wenn Klienten vergessen, die Übung so zu schneiden, dass nur der Anfang von der Übung drauf ist und das Ende von der Übung. Weil manchmal sehe ich dann, die Person geht zum Rack hin und hieft die Hantel da irgendwie so ganz abenteuerlich raus. Und ja, heißt jetzt nicht, das kann eh oft gut gehen, aber wenn man eben gerade unachtsam ist etc., kann manchmal so dieses das Setup ist ein gutes Setup zu finden ist wichtig und wie man halt eigentlich beginnt die Übung ab dem Zeitpunkt, ab dem man wirklich die Hantel angreift, ja, oder wo man sie in der Maschine platziert und wo man Gewichte von A nach B räumt. Und das ist was, was man sich im Gym gut angewöhnen sollte und aber auch den Übertrag dann finden sollte auf die Bewegungen zu Hause und aufs Heben zu Hause, weil ich selber erwische mich manchmal dabei, wie bin ich natürlich super schön Kreuzhebe, aber dann in der Realität, wenn ich irgendwo was aufhebe, in eine Haltung gehe, wo ich mir denke, Moment mal, so habe ich es eigentlich nicht gelernt im Gym, ja. Ich werde mich dabei jetzt eher nicht verletzen, weil, ja, es ist gut, ein gutes Grundgerüst da, das da auch dagegen halten kann, natürlich. Aber, ja, also das wollte ich nur anmerken. Und das Zweite, was ich anmerken wollte, ich würde mir viel eher Gedanken darüber machen, wie ist mein Verletzungsrisiko im Alter, wenn ich kein Krafttraining mache? Weil das ist eigentlich weit eine wichtigere Frage, weil Knochendichteabbau und Muskelabbau, Muskelschwund sind die größten Probleme im Alter, die man haben kann. Bis jetzt letztens wieder, leider Gottes keine Zahlen jetzt parat, aber ich glaube von Peter Attia heißt er, der Buch über Longevity und vor allem jetzt nicht nur über die Langlebigkeit, sondern auch wirklich über den Health Span, also die Zeit, wo man sich auch wirklich gut und aktiv bewegen kann und fühlt. Das ist sehr stark damit verbunden, ob man halt, also ob man Muskelmasse zur Verfügung hat, ob man Knochendichte zur Verfügung hat, weil was sonst halt passiert ist, klassischerweise im Alter, wenn sich dann da jemand eine Verletzung zuzieht im Bewegungsapparat, dass das oft der Grund ist, warum man dann nicht mehr selbstständig leben kann oder halt auch wirklich früher verstirbt. Also Klassiker, der Oberschenkelhalsbruch zum Beispiel, der dann wirklich bei ganz vielen Leuten innerhalb von Monaten zum Tod führt, obwohl es sozusagen nur der Knochenbruch ist. Aber das hat dann halt zur Folge, wenn man halt kein gutes Grundgerüst hat, dass man einfach nicht mehr fit wird, ja, weil man in der Zeit dann so viel abbaut. Und das ist was, worüber man sich vielleicht wenig Gedanken macht in diesem ganzen Krafttrainings-Game und man immer nur an Muskulatur und bewegte Gewichte denkt etc., aber was es eben bedeutet, wenn man das Ganze nicht macht, also wenn man nie irgendeine Form von Krafttraining macht, ist auch eine spannende Frage.
Ja. Ja, das ist das Endgame, das wir eigentlich gewinnen wollen.
Mit lifelong lifting, genau.
Ja,
ja, genau. Und natürlich, wir werden natürlich dank der modernen Medizin immer älter. Nur was die moderne Medizin halt noch nicht kann, ist unser Knochengerüst und unsere Muskulatur auf magische Art und Weise durch das Schlucken von diversen Pillen zu verbessern und zu erhalten. Es gibt diverse.
Aber
die führen dann wieder auch nicht zu der größten Langlebigkeit.
Also, ja, das stimmt, ja.
Dementsprechend müssen wir schauen, wie wir diese Errungenschaft der Medizin auch mit möglichst viel Stabilität untermauern. Was für eine Floskel. Und aber man braucht auch gar nicht so weit in die Zukunft schauen, weil meistens da ist man ein bisschen disassoziiert von so weit entfernten Zeitbereichen. Man braucht sich eigentlich nur anschauen, die gleichaltrigen Freunde, Bekannte, wie oft die jammern, dass der Rücken ihnen rausgefallen ist, dass die Knie schmerzen, dass sie beim Wandern irgendwie sich so starke Entzündungen zugezogen haben, dass sie mehrere Wochen lang nicht gescheit gehen haben können. Ja? Und diese Stories, die kennt man aus dem Bekanntenkreis. Ja? Also jeder, der 30 Jahre überschritten hat, kennt viele solcher Stories. Und das sind eigentlich die Verletzungen, die wirklich jetzt im Moment real passieren und denen man eben mit Krafttraining aber ordentlich entgegenwirkt. Und ja, wenn es dann doch mal passiert, dass man bei seinem Krafttraining, bei diversen Übungen sich irgendwo eine Muskelzerrung holt oder so, muss man sich halt immer vor Augen halten, was wäre, wie würde ich dastehen, wenn ich nicht trainieren würde. Und dann braucht man im Prinzip nur diese Geschichten von rundherum sich vors geistige Auge holen, weil ja, das ist die Realität. Ja. Und plötzlich steigt das Bewegungs- oder das Verletzungsrisiko bei allen den Sportarten, die du vorher aufgezählt hast, die auch in diesem Post drinnen sehen, also sei es Gehen, Wandern, sei es Laufen, sei es Fußball, sei es mal eine Partie Tennis, was auch immer, plötzlich steigt das Verletzungsrisiko bei diesen Sportarten ja, wesentlich mehr an, weil ich eben keine Stabilität habe, keine Unterstützung habe.
Zudem ist, glaube ich, viel leibender. Man verreißt sich den Rücken, wenn man 160 Kilo deadliftet, als wenn man sich den Schnürsenkel zubindet.
Also, komm, sie es aufsteht.
Aber, naja.
Ja, aber. Da weiß man wenigstens, woher es kommt.
Ist richtig, ja, ist richtig.
It makes a better story, ja,
ja.
Das stimmt. Aber es ist komplett, wir lachen, aber es ist absolut die Realität. Ja, je weniger man sie fordert, desto mehr werden Alltagsbewegungen zu wirklichem Verletzungsrisiko.
Ja.
Und wie oft hört man bitte, ich meine, die ganzen Memes, also die ganzen Meme-Seiten über 30 etc., also wenn man allein sozusagen, wenn man vom Schlafen, ja, wenn man, also ich kenne so viele Leute, die sind ihr Leben lang auf der Suche nach der besten Matratze, ja, weil sie immer das Gefühl haben, sie haben sich verlegen. Nein, du hast dich nicht verlegen, du bewegst dich einfach wirklich zu wenig und du forderst dich zu wenig, sodass sogar schon Schlafposition zum Problem wird, ja. Und das ist eigentlich ziemlich uncool, ja. Also das wird natürlich dann auch nicht besser, ja.
Ja, ja. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man nicht im Training und auch nicht im Bodybuilding vielleicht sich wirklich dumm anstellen kann oder halt über das Ziel hinausschießen kann. Mhm. Du hast das eh genannt, Kerstin. Du hast das Beispiel gebracht mit, ich habe nur Zeit für ein Training die Woche und dort irgendwie muss ich alles zerreißen und über die Maßen trainieren und alles rausholen. Steigt in so einem Fall das Verletzungsrisiko? Ja, natürlich. Gibt es das wunderbare Zitat von meinem Coach von Alberto Nunez, one rep won't make you, but one rep sure can break you. So, ja, es gibt ja eine Rep, die du vielleicht mit Ach und Krach nur irgendwie versuchst, wirklich nicht gegen den Muskel kämpfst, sondern eher gegen deinen Körper eigentlich schon kämpfst. Und ja, das kann zu einer Verletzung führen. Und was hast du dann gegaint? Nicht viel mehr Muskulatur, aber halt eine Trainingspause. Also das bitte sich schon vor Augen rufen. Wir wollen die Muskulatur ausbelasten, wir wollen mit sauberer Technik trainieren, Coach und Trainingsplan und Technikcheck stellen das bei uns sicher, aber auch selber mitfilmen und immer wieder überprüfen, stellt das genauso sicher und ja, hier einfach mit Hirn an die Sache rangehen. Ja.
Ich habe auch irgendwann eine Statistik gesehen, wie die Verletzungen verteilt sind und zwar geschlechterspezifisch. Und da gibt es einen Unterschied. Also Frauen haben eher die Verletzungen, wo man jetzt mal so sagen kann, Unachtsamkeit, also eben so auf Füßen, Händen, irgendwo zwickt man sich ein, irgendwo rennt man dagegen oder sowas. Und Männer haben eher die Sachen
bestätigen,
die man bekommt, wenn man blöd ist. Wenn man irgendein, eben die eine Rap, die dann zu viel ist oder ja.
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 Ja, das passt ja auch zu dem, was man in den Fitnessstudios sieht. Ja. Also ja. Ich sehe jetzt nicht ständig Frauen irgendwo dagegenlaufen, aber ich sehe durchaus.
Aber wobei, ich muss da jetzt einhaken. Ja? Ich muss da jetzt wirklich einhaken, das ist ein reales, es ist ein reales PMS-Problem, zumindest bei mir.
Ah ja, das,
wo ich habe kein Gefühl für meinen Körper.
Ja, ja.
Das klingt total, ich weiß, das klingt für Männer jetzt vielleicht nicht nachvollziehbar. Ich stoße die ganze Zeit irgendwo an, mir fallen Dinge aus den Händen. Ich meine, vielleicht ist es nicht immer, es fällt mir schon vermehrt auf in PMS-Phase. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hineinspielt, ja. Und das ist schon
Unachtsamkeit. Es ist Unachtsamkeit, warum auch immer, ja, weil der Körperkopf gerade abgelenkt ist oder viele Sachen vielleicht gleichzeitig versucht zu prozessieren oder vielleicht der Prozessor gar nicht stark genug ist in diesem Moment, ja, der auf Volllast läuft.
Ja.
Und das kenne ich schon auch. Also man kennt das vor allem, wenn man gestresst ist. Ne? Also man kommt aus der Arbeit, will das Workout schnell durchziehen, hat nur die letzten Mails im Kopf und dann kann es natürlich eine wunderbare Achtsamkeitsübung sein, wirklich um die Hände auch im Blick zu haben, wenn man die 20 Kilo Hanteln aufnimmt und auf die Stange steckt. Ja? Und nicht irgendwie nebenbei das Ganze zu tun, sondern wirklich bei sich zu sein, ja? Und wirklich versuchen, auch wirklich zu fühlen, was tue ich hier, um ein bisschen wieder mehr Gespür für sich selber zu bekommen.
Ja, ich meine, schlussendlich, schlussendlich ist eh mehr oder weniger egal, ob das jetzt stimmt, dass vielleicht Frauen unachtsamer sind und Männer deppertes Zeug im Gym machen. Am besten, man macht keines von beiden. Also man versucht, also jeder versucht achtsam zu sein und jeder versucht, keine blöden Sachen zu machen und dann passt das. Ja.
Das ist ein schöner Abschlusssatz für das Thema.
Das ist ein schöner Schlusswort, ja, voll.
Das ist wirklich ein schöner Abschlusssatz. Ja, wir haben nämlich gerade die 1-Stunden-Marke geknackt, genau in dieser Sekunde. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Schlusssatz, seid's nicht deppert, verabschieden wir uns heute aus diesem Roundtable. Ja, vielen Dank wieder, dass ihr dabei wart, dass ihr euer Wissen mit uns und mit den Klientinnen geteilt habt, ist auch immer cool, die Perspektiven von eben anderen Coaches zu bekommen. Also das ist nicht nur etwas, wo die Zuhörerinnen was lernen, sondern wir lernen auch voneinander, weil natürlich jeder ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge hat und eine andere Vorgeschichte mitbringt. Daher schätze ich das sehr, dass wir das so in diesem Format jetzt machen. Wir haben schon gutes Feedback bekommen, viel gutes Feedback zu diesem neuen Format. Also die Leute feiern uns. Das freut mich.
Das ist schön, ja. Ja.
Wir hätten aber auch nicht aufgehört, wenn die Leute uns hassen würden. Also dementsprechend, ist es zwar gut, dass die Leute uns feiern, noch mehr würden wir es feiern, wenn du jetzt sofort eine Bewertung auf Spotify, YouTube beziehungsweise Apple, Google Podcasts abgeben würdest. Natürlich nur die beste, alle anderen sind viel zu aufwendig. Und wir freuen uns über Kommentare, Shares und Likes auf den diversen Plattformen, damit es uns auch weiterhin geben kann. Und jetzt winken wir alle ganz kurz nochmal in die Kamera und sagen Ciao.
Ciao.
Warten auf die Kerstin.
Okay.
Ja, sie hat es auch gehört. Ciao. Ciao.